und einen wunderschönen Nachmittag an alle Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und herzlich willkommen zu diesem CIO-Markt-Update-Call zum Thema COP27 mit unserem Thomas Kruse samt Special Guest Professor Dr. Estelle Herlin. Mein Name ist Elena Wermo, ich bin Deputy Head of Third Party Distribution bei Amundi Deutschland und begrüße Sie heute aus dem sonnigen, relativ sonnigen Frankfurt. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, gibt es ein paar organisatorische Themen. Sie können Fragen jederzeit über das Chatfenster stellen, die nur wir als Moderatorin sehen können. Die Präsentation, die Folien werden dann eben im Nachgang an alle Teilnehmer aus Deutschland versendet. Und für Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich möchte ich Sie bitten, auf Ihre Amundi-Ansprechpartner zuzugehen, falls auch Sie diese Unterlage erhalten möchten. Last but not least möchte ich natürlich auch etwas Werbung für unsere kommenden Calls machen. Wir haben den nächsten CIO-Call am 8.12. mit Thomas Kruse natürlich, aber auch mit Helene Windischbauer. Unser Gast ist Professor Michael Heiße. Es wird eine Diskussionsrunde, also kein klassischen Vortrag, sondern eine Diskussionsrunde, moderiert durch unseren Peter Bartschöber. Das Thema wird natürlich ein Ausblick auf das Jahr 2023 sein. Dann haben wir am Dienstag, den 29.11., also nächsten Dienstag, nächste Woche, das nächste Produktupdate, diesmal zum Thema Amundi Funds Global Ecology ESG mit Portfolio Manager Christian Zimmermann. So, jetzt habe ich aber lang genug geredet. Ich freue mich, das heutige Thema und die heutigen Referenten vorzustellen. Letzte Woche, Sie haben es in den Medien gehört, endete die 27. Klimakonferenz der UN, anderweitig bekannt als COP27. COP übrigens steht für Conference of the Parties und bezieht sich auf die 197 Länder, die das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen aus dem Jahr 1982 unterschrieben haben. So haben sich also über 100 Staatschefs und 35.000 weitere Vertreter und Vertreterinnen in Sharm el-Sheikh in Ägypten getroffen, um über einen Zeitraum von grob 2 Wochen über die Bekämpfung von Klimawandel zu sprechen. Und eine dieser Vertreterinnen war Frau Professor Dr. Estelle Herlin. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Kompetenzzentrums für nachhaltige Entwicklung an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management in Düsseldorf. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Verantwortung von Unternehmen für eine nachhaltige Entwicklung sowie Klimaschutz in globaler Perspektive. Wir freuen uns riesig, dass Sie heute dabei sind, Frau Professor Herlin, und freuen uns auch auf Ihre Berichterstattung aus Sharm el-Sheikh. Aber bevor wir zu Ihnen kommen, dürfen wir von meinem Kollegen Thomas Kruse, Chief Investment Officer bei Amundi Deutschland, eine Einschätzung zu den Märkten hören. Thomas, damit übergebe ich das Wort an dich.
Ja, vielen Dank, Elin. Seit dem letzten CIO-Call sind es ja weniger die Notenbanken gewesen, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Die Notenbanksitzungen waren jeweils vor mehr als 2 Wochen. Dafür aber sehr viel stärker die Politik, aber auch Konjunkturdaten, die durchaus zu einigen Entwicklungen an den Kapitalmärkten geführt haben. Vielleicht schauen wir mal auf die erste Folie, was aktuell die Märkte bewegt. Politisch, wie gesagt, das Gipfeltreffen der Regierungschefs der G20 auf Bali. Hier hatte man im Vorfeld immer mal die Hoffnung gehabt, dass es möglicherweise auch zu einem Treffen zwischen Putin und Biden kommen könnte. Das hat leider persönlich so nicht stattgefunden, weil die russische Delegation letztendlich eher mal mit niedrigeren Personen besetzt gewesen ist. Letztendlich hat man sich aber zumindest auf eine Abschlusserklärung einigen können, die deutliche Kritik am Vorgehen Russlands enthält. Sie weist allerdings auch darin, dass es andere Teilnehmer gibt, die auch andere Ansichten haben. Dabei ist natürlich Russland gemeint gewesen. Also hier zumindest mal mit Hinblick auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine keine weiteren Anzeichen, dass es zu einem sich näher kommen könnte. Parallel dazu hat uns in den Tagen erschreckt ein Raketeneinschlag in Polen, der durchaus auch einen Angriff auf NATO-Territorium bedeutet hätte haben können. Man muss allerdings sagen, dass alle Beteiligten doch relativ besonnen reagiert haben und diese Eskalation dann auch vermieden werden konnte. Update noch einmal zu den Midterms, die sich in den Ausbildungen etwas länger hingezogen haben. Hier muss man sagen, haben sich die Demokraten weitestgehend doch behaupten können und die Niederlage ist bei weitem nicht so stark ausgefallen, wie das ursprünglich angenommen worden war. Im Senat sogar hat man den Senat halten können. Man hat den Republikanern einen Sitz abnehmen können, hat damit definitiv jetzt schon mal 50 Sitze, wo tatsächlich Georgia noch nicht entschieden ist. Im Repräsentantenhaus auf der anderen Seite haben die Republikaner gewonnen und führen jetzt im Prinzip mit 8 Sitzen mehr als die Demokraten das Repräsentantenhaus. Hier wird es also durchaus in der kommenden Zeit etwas schwieriger werden für Joe Biden zu reagieren. Aber wie gesagt, die Mehrheit trifft nur 8 Sitze momentan. Und dann, wie von der Eileen eben angesprochen, die COP27-Konferenz, die zwar in Summe, muss man sagen, eigentlich enttäuschende Ergebnisse hervorgebracht hat, immerhin, aber eine Einigung auf einen Klimafonds, diesen allerdings wiederum ohne die Beteiligung Chinas. Was das für die Perspektiven und unsere Zukunft bedeuten kann, darauf freue ich mich später dann, wenn Frau Professor Herlin hier etwas stärker und detaillierter Ausführungen machen wird. Konjunkturell, sage ich, gab es auch durchaus sehr spannende Nachrichten, lange diskutiert. Ich glaube, seit April schon angekündigt, dass die IG Metall 8,2% mehr Lohn haben wollte und wie gesagt auch oft von uns erwähnt, wenn es zu hohen Lohnforderungen und auch Lohnsteigerungen kommt, könnte das bedeuten, dass wir eine Verfestigung der Inflation in Form einer Lohnpreisspirale bekommen. Jetzt hat man sich für die kommenden 2 Jahre, sprich 23 und 24, in Summe auf 8,5% geeinigt. Und zwar 5,2% im Juni 23 und 3,3% nochmal im Mai 24. Das ist über diese Laufzeit und auch nicht als einmal durchaus verträglich, denke ich mal, was die Inflation betrifft. Also insofern weniger restriktiv oder scharf, als vielleicht ursprünglich mal angenommen. Überraschend und sicherlich auch mit den meisten Auswirkungen für die Märkte in den letzten 2 Wochen war der Rückgang der Inflation in den USA, sowohl was die Konsumentenpreisinflation als auch die Produzentenpreisinflation betrifft, die beide deutlich stärker gesunken sind als erwartet. Hier gehen wir gleich noch im Detail etwas näher ein. Passt aber auch dazu, dass gestern Abend ja veröffentlicht worden sind die PMIs, sprich die Frühindikatoren für die US-Wirtschaft, die in allen 3 Bereichen, also der Gesamtindikator, genauso wie das verarbeitende Gewerbe und vor allem aber auch der Service-Sektor, deutlich rückläufig war gegenüber dem Vormonat. Gerade der Service-Sektor mit 46,1 auch deutlich niedriger ausgefallen ist als die 48, die erwartet worden sind. Man sieht also, dass die Konjunktur langsam diese Bremsspuren hinnehmen muss, von denen Jerome Powell in einer der letzten Zentralbanksitzungen auch gesprochen hat, die es vielleicht kosten wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Gehe ich gleich aber auch noch mal etwas näher drauf ein. In UK haben wir das neue Haushaltsbudget bekommen. Entgegen den ursprünglichen Plänen haben wir jetzt leichte Steuererhöhungen und aber auch den Hinweis auf eine Rezession bzw. eine Konjunkturverlangsamung, also eine 180-Grad-Wende zu der Politik von Liz Truss, die wir noch im September gesehen haben. Und was jetzt gerade gestern noch veröffentlicht worden ist, sind die Frachtraten, die sich über die Ozeane hin eigentlich in allen Richtungen deutlich weiter reduzieren, was ein bisschen darauf hindeutet, dass die Lieferprobleme tatsächlich sich auch lösen werden oder entspannen, was dann wiederum auch für die Inflation etwas rückläufig ist. Schauen wir auf die rechte Seite, kann man sagen, dass sowohl im gesamten November aber auch eigentlich schon von den Oktober nach diesem pessimistischen Monat September, wir eigentlich in allen Bereichen grüne Pfeile haben. Ich erinnere nochmal an den September, der in allen Bereichen rote Pfeile hatte. Seit Ende September sind wir tatsächlich im Eurostoxx 50 um 18% gestiegen, im S&P 500 um 11%. Wir haben leicht rückläufige Renditen gesehen, rückläufige Credit Spreads, was Investment Grades und High Yields betrifft. Der Euro ist leicht angezogen und auch der Ölpreis ist deutlich zurückgekommen. Nun stellt sich natürlich die Frage, gerade auch in Verbindung mit dem Rückgang der Inflation in den USA, wenn wir natürlich auch immer noch von einem moderaten Rückgang sprechen, könnte es sich hier tatsächlich um mehr als nur eine Bärenmarkt-Rallye handeln? Und auf die möchte ich gerne am Ende der Präsentation auch nochmal eingehen. Schauen wir jetzt mal weiter auf die Inflationsdaten. Und wie gesagt, wir haben eine Inflation, eine Headline-Inflation in Amerika von 7,7%. Das ist gegenüber dem Vormonat ein Rückgang um 0,5%. Und der war so hoch nicht erwartet worden. Statt der 7,7 hatte man eigentlich mit 7,9% gerechnet. Auch die Kerninflation ist gestiegen und das war im Vormonat noch anders. Da war die Kerninflation angestiegen. Und hier haben wir jetzt 6,3 statt 6,6%. Und wenn man sich die Produzentenpreise anschaut, die immer so ein Vorindikator auch sind, wie sich die Inflation mit einer zeitlichen Verzögerung entwickeln könnte, so sind auch die zurückgekommen auf 6,7% von 7,2%. Also durchaus positive Anzeichen. Wenn man sich hier auf der linken Seite die Grafik anschaut, die sicherlich einen sehr langen Zeitraum umfasst und da so ein bisschen zeigt, wie die Zusammenhänge der Inflation auf der einen Seite und der Zentralbankzinsen auf der anderen Seite sieht, dann kann man sehen, wir haben durchaus immer so einen leicht nachlaufenden Zentralbankzinssatz. Das sehen wir auch dieses Mal. Wir haben nach der letzten Notenbanksitzung durchaus die Annahme gehabt, wir könnten bis in den Bereich 5,25 als Terminal Rate ansteigen. Jetzt sehen wir, dass die Inflation leicht zurückkommt und es wird spannend werden, ob nicht doch die Fed unter Umständen etwas weniger stark oder etwas weniger restriktiv agieren muss. Für den Dezember jedenfalls gehen wir zunächst mal nur von 50 Basispunkten aus. Und schaut man sich an, was der Markt momentan einpreist, sind wir auch, was die Terminal Rate betrifft, eher mal bei 5% als bei 5,25. Die rechte Seite soll zeigen, wie wir eigentlich die Inflation in ihrem Verlauf erwarten über die kommenden Quartale. Und das ist jetzt immer der letzte Monat im Quartal zum letzten Monat des Vorquartals. Da sieht man die dunkelblauen Balken, haben wir tatsächlich das High in der Inflation in den USA, gemessen an der Headline Inflation, bereits im Juni diesen Jahres gesehen. Wir kommen jetzt sukzessive runter. In Europa gehen wir davon aus, dass dieses High im Dezember jetzt gemessen am Quartalsschluss sein könnte. Heißt jetzt nicht, dass der Januar vielleicht nochmal als Wert etwas höher sein könnte, aber auf jeden Fall März 23 niedriger als Dezember 23. UK als die hellblauen Säulen verharrt auf einem relativ hohen Niveau über die Quartale Q3, Q4 und Q1 und kommt dann etwas zurück. Ein kleiner Vorgriff auf den Ausblick für das Jahr 2023. Sie sehen, die Inflation kommt über die Quartale gemessen deutlich zurück. Allerdings auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich mir die Gesamtinflation fürs Jahr 2023 anschaue, gehen wir bei Amundi von 7,5% in Summe für die Europäische Union aus und für die USA immerhin noch von 4,1%. Nun macht eine Schwalbe keinen Sommer und wenn man auf die nächste Frage schaut oder auf die nächste Folie schaut, muss man sagen, wir wissen jetzt nicht, ob tatsächlich die Inflation in dem Tempo weiterfallen wird oder ob vielleicht auch zwischendurch mal ein Stillstand kommt. Auf jeden Fall kann man sagen, in den Kapitalmärkten schlagen wir ein neues Kapitel auf. 2022 war lange Zeit die Diskussion um steigende Inflation auf der einen Seite und darauf reagierende Notenbanken mit einer restriktiven Notenbankpolitik. Jetzt geht man langsam davon aus, dass wir den Hochpunkt in der Inflation erreichen. Und man schaut, wie weit denn die Zinssteigerungen, die bisher gekommen sind und die vielleicht jetzt auch ihr Ende irgendwann finden werden, tatsächlich Auswirkungen auf die Konjunktur gehabt haben. Dass der Rückgang in der Inflation tatsächlich sich auch positiv dann auf die ökonomischen Erwartungen auswirken kann, sieht man auf der linken Seite. Sie sehen die dunkelblaue Linie, die Inflationsüberraschungen, die tendenziell etwas positiv gewesen sind, jetzt am ganz rechten Rand. Entsprechend haben durchaus aber auch die Wirtschaftsindikatoren, also die Economic Surprise Indizes, etwas besser reagiert, sodass wir hier durchaus davon ausgehen können, dass es zu einem Soft Landing kommen könnte. Ähnliches Bild zwar in Europa, tatsächlich haben wir hier aber sehr viel weniger Visibilität und was wir auch klar sagen, die Energiekrise, die wir in Europa haben, wird uns auch in 2023 sicherlich noch beschäftigen. Insofern muss man hier noch ein bisschen abwarten. Das ganz negative Sentiment allerdings, was wir im September gehabt haben diesen Jahres, das scheint sich etwas aufzuhellen, zumindest was die Erwartungen betrifft. Die nächste Seite zeigt uns nochmal die Inflationsentwicklungen und das ist tatsächlich Grafiken, die noch auf dem September beruhen. Da kann man sagen, die USA kommt zurück, Europa steigt noch weiter, UK verharrt auf relativ hohem Niveau, wenn ich mir die linke Seite anschaue. Und auf der rechten Seite jetzt, das was ich vorhin ansprach, der Rückgang der Containerfrachtkosten über alle verschiedenen Komponenten der Weltmeerschifffahrt. Inzwischen muss man sagen, dass es gestern veröffentlicht worden sind, was den Bereich der Orangenlinie, also sprich die Auslastung von China nach Nordeuropa betrifft, sind wir inzwischen auf einem Niveau von 1.500 US-Dollar angekommen, aber auch alle anderen Bereiche sind deutlich zurückgegangen. Ein Stückchen weit ist das sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir neuerliche Lockdowns in China haben oder auch gehabt haben in den letzten Wochen und Monaten. Ein Stück weit aber auch darauf, dass sich die Lieferengpässe tatsächlich zurückbilden. Und wenn man auch zum Beispiel auf die Containerstaus in den einzelnen Häfen guckt, so kann man sagen, der Juli war im Prinzip der Monat, der mit 9,5 Millionen nicht gelöschten Container weltweit den Höchstpunkt markiert hat. Inzwischen sind es über 8,6 Millionen. Und in Europa haben wir sogar einen Rückgang um 10% gehabt für diesen kurzen Zeitraum. Also insofern hier entspannt sich die Lage etwas, was gut ist für die Unternehmen auf der einen Seite, was aber auch bedeutet, dass tatsächlich dann die Produzentenpreise und aber auch am Ende die Konsumentenpreise ein Stückchen zurückkommen, der Druck auf die Inflation nachlassen wird. Andererseits muss man sagen, wenn man sich die Konjunktur anschaut, speziell auch hier den Konsum, dann befinden wir uns doch deutlich in einem negativen Bereich. Und gerade der Konsum ist vor allen Dingen für die USA sehr bedeutsam. Insofern haben wir uns hier den Michigan Konsumentenindex rausgesucht, der im Juli tatsächlich mit 50 einen 40-jährigen Tiefstand markiert hat. Und auch gestern die Veröffentlichung mit 56,8 hat sich jetzt nicht großartig davon entfernt. 59,9 war der Wert im Vormonat gewesen. Hintergrund ist hier, und das sieht man auf der rechten Seite, dass wir tatsächlich doch stark inzwischen an die Sichteinlagen gehen. Und ich will nicht sagen, unser Erspart ist, aber das zumindest, was man für den täglichen Bedarf hat, auch voll ausschöpft, beziehungsweise sogar in den negativen Bereich geht. Ähnliches Bild zeigt sich auch auf der nächsten Seite, wo wir links abgetragen haben, wie viele Haushalte inzwischen bei der Bezahlung der üblichen Haushaltsausgaben Probleme haben. Und da liegen wir mit 41% auf einem Rekordwert. Und auch ein deutlicher Anstieg, den man sehen kann, jetzt über das zweite Halbjahr 2022. Und ähnliches auch, wenn man sich die Kreditkartenschulden in den USA anschaut, die inzwischen auf einem Wert von 1,94% sind und damit eben auch deutlich angestiegen sind. Also hier muss man damit rechnen, dass der Konsum in den nächsten Wochen und Monaten deutlich zurückkommt, weil diese Quoten können sie nicht einfach noch weiter belasten. Man wird sich auf den täglichen Bedarf konzentrieren, durchaus aber andere Bereiche vernachlässigen. Man hat es auch ein Stück weit schon gesehen an den Ergebnissen der einzelnen Einzelhändler in den USA. Walmart relativ gute Ergebnisse, die haben mehr so den täglichen Bedarf. Target auf der anderen Seite deutlich enttäuscht. Das ist mehr so das mittlere Segment der Elektronik, Haushaltsgeräte etc. Solche Anschaffungen schiebt man zurück und das wird sich natürlich auch in den Unternehmensergebnissen und auch in der Konjunktur in den kommenden Wochen stärker widerspiegeln. Alles deutet also ein bisschen auf einen Konsumabschwung in den nächsten Wochen und Monaten hin. Blicken wir mal auf Deutschland auf der nächsten Folie. Da hatte ich auf der ersten Seite schon gesagt, die Produzentenpreise sind auch hier deutlich zurückgekommen, nämlich gegenüber dem Vormonat um 4,2%. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben jetzt tatsächlich das erste Mal wieder, dass die Order-Eingänge auch deutlich zurückgekommen sind. Das ist dann die nächste Folie. Wenn ich hier längst die Produzentenpreise mir nochmal genauer im Detail anschaue, dann ist es so, wenn ich die Energiepreise rausrechnen würde, hätten wir immer noch einen leichten Anstieg von 0,4%. Das heißt, der Rückgang und auch die Sicherheit, dass die Gasspeicherreserven, die wir momentan haben, hält etwas die Stimmung auf, bis die Preise zurückkommen und damit auch ein Rückgang bei den Produzentenpreisen, dass sich die Inflation vielleicht auch hier in Deutschland etwas entspannen könnte. Ich habe rechts nochmal die Grafik dazu gepackt, was wir eigentlich in etwa erwarten. Damit sollten wir, wie gesagt, Quartal auf Quartal damit rechnen, dass wir hier in Deutschland im Dezember den Höchstpunkt markieren sollten gegenüber März, Januar, Februar könnten vielleicht nochmal höher sein und dann zurückkommen bis zum Ende nächsten Jahres auf 4,6%. Jetzt mal auf die Order-Eingänge, auf die ich hingedeutet habe, denn ein Phänomen ist ja, dass trotz der Krise, die wir jetzt haben und auch des Krieges, die Unternehmensergebnisse in den ersten drei Quartalen sehr positiv gewesen sind. Und das führen wir in Teilen auch darauf zurück, dass aus der Corona-Krise heraus die Orderbücher der Unternehmen extrem gut gefüllt gewesen sind. Jetzt haben wir das erste Mal wieder für den September die Zahlen bekommen und die legen nahe, dass tatsächlich der Rückgang gegenüber dem vorigen Monat mit 4% relativ stark ausgefallen ist, vor allen Dingen stärker als das, was die Unternehmen an Umsatz gehabt haben. Der ist nämlich um 0,2% gewachsen. Das heißt, der Orderbestand wird abgebaut. Er liegt zwar immer noch bei 6,9%. Dennoch gehen wir davon aus, dass es auch aufgrund dieser Entwicklung in den nächsten Monaten schwieriger werden könnte, wenn ich neue Aufträge abschließe, hohe Preise weiterzugeben. Denn letztendlich muss man zuschauen, dass der Orderbestand auch nicht zu stark also herunterkommt und damit im Prinzip am Ende der Umsatz zwar aus dem Orderbuch kommt, aber nicht unter Umständen aufgrund neuer Aufträge. Also insofern hier auch etwas Druck auf die Preise seitens der Unternehmen. Passend dazu, der IFO-Geschäftsklimaindex, der heute Morgen um 10 veröffentlicht worden ist, da kann man sehen, dass die Geschäftslage die einzige Komponente ist, die deutlicher zurückkommt. Und das ist im Prinzip auch das, was hier auf die Ordereingänge einzahlt ein bisschen. Man sieht, dass gerade das aktuelle Geschäft sich etwas eindrückt bei den Unternehmen, der Orderbestand weiter rückläufig ist. Die Erwartungen auf der anderen Seite haben sich aufgehellt, muss man allerdings dazu sagen. Die Erwartungen waren sicherlich zu einem Gutteil auch so negativ, weil wir immer noch sehr unsicher waren, ob wir denn ohne eine Gasmangellage durch den Winter 2022/23 kommen würden. Das schaut momentan ganz gut aus. Insofern hier hat sich sicherlich die Situation deutlich aufgehellt. Ein Thema, über das ich auch immer wieder gerne gesprochen habe, und darauf möchte ich eigentlich auch dieses Mal nochmal hinaus, wenn man mal schaut auf der linken Seite, dass wir durchaus, sagen wir mal, mit einem Soft Landing rechnen, also niedriges Wachstum in 2023, in Europa sogar mit einer Rezession, dann sind die Gewinnerwartungen, die wir haben, tendenziell eigentlich noch zu hoch. Gemessen an früheren Rezessionen, die teilweise Gewinnrückgänge bis zu -30% gehabt haben, sind die Erwartungen, wenn Sie auf die Tafel auf der rechten Seite und da im Bereich der Konsens-EPS, also Konsensgewinnprognosen schaut, mit +5% aktuell für die USA und +1% für Europa relativ gesehen hoch. Wir gehen bei Amundi eher davon aus, dass wir in den USA bis in den Bereich -10% kommen könnten, also Gewinnwachstum oder Gewinnrückgang gegenüber 2022. Das mag sich ein Stückchen weit aufhellen, aber sicherlich reden wir von einem negativen Bereich aus. In Europa aber auf jeden Fall mit der Rezession mit -10% und auch das wäre noch eine relativ milde Rezession. Die Bewertung, die wir aktuell haben, liegt bei 17,3 für die USA und bei 11,7 für Europa. Das schaut sogar ganz okay aus. Wie gesagt, wenn wir diese Rückgänge der Gewinne mit einpreisen würden, dann wären wir in Amerika aber wieder bei 20,1, was relativ gesehen schon wieder deutlich hoch ist, und Europa bei 13,1. Komme ich also auf die Eingangsfrage zurück, handelt sich die Entwicklung, die wir jetzt momentan die letzten, na, sagen wir mal, 8 Wochen an den Börsen gesehen haben, nur um eine Bärenmarktrallye oder im Zusammenhang mit dem Rückgang der Inflation jetzt möglicherweise auch etwas mehr? Da bleiben wir bei unserer Sichtweise. Wir werden in 2023 nochmal eine Gewinnrezession bekommen, die auch an den Aktienmärkten ihren Niederschlag findet. Wer also im September oder auch Anfang Oktober seine Aktienquote erhöht hat, der sollte langsam an Gewinnmitnahmen denken. Damit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehen aber natürlich gerne für Fragen zur Verfügung.
Super, vielen, vielen Dank, Thomas. Wir haben tatsächlich mehrere sehr interessante Fragen aus dem Chat. Fangen wir vielleicht mit China an. Die Corona-Zahlen sind ja zuletzt gestiegen. Was heißt das eigentlich für die Weltwirtschaft und für die Schwellenländer?
Ja, eine gute Frage. Lange Zeit haben wir erwartet, dass im Rahmen des Volkskongresses auch möglicherweise Aussagen darüber getroffen werden, wie weit man diese extrem harten Lockdowns ein Stückchen zurückführt, also diese No-Covid-Policy. Das kam nicht während des Volkskongresses. Tatsächlich kann man aber auch feststellen, 1-2 Wochen später haben sich die 7 führenden Kräfte der chinesischen Regierung in einem Wochenend-Meeting durchaus in die Richtung geäußert, dass man hier und da durchaus einige Maßnahmen etwas abschwächen wird. Wir dürfen auch wieder als Ausländer nach China reisen. Also die Reisebeschränkungen hören auf. Also es gibt Tendenzen in diese Richtung, dass die Lockdowns etwas weniger stark ausfallen würden, weil auch angeblich die Durchimpfung oder sagen wir die Impfrate speziell auch mit nicht-chinesischen Impfstoffen etwas angestiegen ist. Klar bekommen wir momentan wieder deutlich höhere Corona-Fallzahlen, die Lockdown-Maßnahmen, soweit wir das denn hier aus Europa überhaupt betrachten können, fallen aber geringfügig niedriger aus. Also insofern sind wir der Meinung, es ist eher mal tendenziell ein leicht positives Signal relativ zu dem, was wir noch im Frühjahr gehabt haben oder auch Mitte des Jahres gehabt haben, wo harte Lockdown-Maßnahmen ganze Häfen stillgelegt haben und damit auch zu diesen Lieferengpässen geführt haben.
Ja, super, vielen, vielen Dank. Wir schauen jetzt ein bisschen weiter westlich auf unsere Freunde in den USA. Da gibt es ja in den letzten Wochen heftige Nachrichten zu Meta und Twitter und Co. Was sagst du dazu? Gibt es vielleicht eine Blase in diesem Megacap-Tech-Bereich oder wie sehen wir das?
Das ist eine spannende Frage. Habe ich tatsächlich noch keine konkrete eigene Einschätzungen. Man sieht, dass das Facebook oder Meta sehr viel Geld ausgibt, was gerade dieses Metaverse betrifft. Und man hat auch einige erste Studien, dass es tatsächlich auch gerade ältere Nutzer sind, die diese Brillen benutzen, um damit zu reisen etc. etc. Welchen Umfang allerdings so ein Markt in der Zukunft haben wird, das ist bei weitem noch zu früh und für mich auch schwer einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eine individuelle Entwicklung sicherlich auch, will ich sagen, ein Experiment, das wäre zu früh, aber Facebook ist hier ganz klar Vorreiter. Viele andere Unternehmen gehen noch nicht mit der Entschlossenheit in dieses Segment rein. Microsoft hat sich, glaube ich, klar dagegen ausgesprochen. Also das muss man abwarten. Das ist zu früh, um jetzt hier tatsächlich einen Trend abzustecken, ob sich dieses Metaverse tatsächlich zu einem nächsten Blockbuster entwickeln kann.
Okay. Ich will eine Sache vorwegnehmen. Wir haben ja in 2 Wochen den Ausblick auf das Jahr 2023, aber was 2022 sicherlich ausgeprägt hat, war der starke Dollar. Ich weiß, wir hatten die Frage schon 1000 Mal, aber die wird uns auch im Vertrieb sehr häufig gestellt. Die Kunden wollen es wissen, wie sehen wir den Dollar vielleicht im Jahr 2023? Bleibt er weiterhin so stark oder könnte es ein Comeback vom Euro sein?
Na gut, wir hatten jetzt lange Zeit gesagt, dass tatsächlich wir bis zu einem Wert von maximal, also Stärke des Dollars, maximal 94 rechnen. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass die Zentralbank, die US-Zentralbank, sehr viel restriktiver und auch schneller agiert hat, als das, was wir in Europa hatten. Jetzt langsam kommen wir zu dem Punkt, dass die Inflation in Amerika scheinbar ihren Peak bereits überschritten hat, noch nicht aber in Europa. Das heißt, wir haben hier durchaus noch ein Stück zu gehen, was die Zinserhöhung betrifft. Unsere Schätzungen sind tatsächlich eher mal, dass wir gen Ende 23 wieder so Richtung 1 oder vielleicht sogar unter der 1 liegen könnten, weil die Europäische Zentralbank tatsächlich aber auch gar nicht so stark die Zinsen erhöhen kann, wie das tatsächlich bei den Amerikanern der Fall gewesen ist. Also insofern keine großartige volatile Entwicklung. Was man allerdings sagen muss, ist zu der Positionierung des Dollars. Wir haben nicht nur vor Corona, sondern auch jetzt oder während Corona und jetzt während der Zinserhöhungsphase einen starken Dollar gegen so ziemlich alle anderen Währungen gehabt. Also wenn man sich den Dollar-Index anschaut, da waren wir so in der Spitze, also der wird gemessen gegen die G10-Währungen, da waren wir so in der Spitze auf einem Wert von 115. Und hier ist, wie gesagt, hoch. Ein hoher Wert ist im Prinzip die Stärke des US-Dollars. Inzwischen sind wir um 10% zurückgekommen auf 105. Das signalisiert also, dass mit der etwas weniger restriktiven Erwartung der Zentralbanken auch hier so ein bisschen der Dollar an Stärke verliert, ohne dass es dafür einen wirklich anderen großartigen Grund gibt, sondern auch die Positionierung, dass Dollar mit mehr oder weniger das Instrument gewesen ist, was lange Zeit eigentlich jeder favorisiert hat. Hier, wie gesagt, ein leichter Rücklauf, aber nicht großartig. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir Richtung 1,15, 1,20 kommen könnten in 23. Also insofern bleiben wir hier doch relativ verhalten.
Alles klar, super. Wir freuen uns natürlich auch auf...
By the way, 1,04 ist unsere Schätzung für Ende 23.
Ah, super, vielen Dank. Dann freuen wir uns auf die kommenden Zahlen und Ausblicken, Einsichten zum Jahr 23. Dann bedanke ich mich sehr bei dir, Thomas, für die interessanten Ausführungen. Und wir freuen uns jetzt natürlich auf Sie, Frau Professor Herlin. Ich übergebe damit das Wort an Sie.
Ja, vielen Dank, Frau Navermo, und ich grüße Sie alle aus Düsseldorf und freue mich, dass ich mit Ihnen nochmal einen genaueren Blick auf die COP werfen kann, außerdem um letztlich Perspektiven für die Zukunft und das in einem größeren Kontext, der über das reine Klimathema hinausgeht. Wenn man sich anschaut, was während der COP die zentrale Botschaft war, losgelöst von allen Einzelfragen, von denen es sehr, sehr viele gibt, dann war das alles dominierende Thema, die alles dominierende Aussage, es fehlt an Geld. Und wenn man schaut, wofür denn Geld benötigt wird, dann sind das drei große Themen. Das ist zum einen nicht überraschenderweise der eigentliche Klimaschutz, also das Thema Mitigation. Das ist die Frage, wie bekommen wir es hin, dass endlich der CO2-Gehalt der Atmosphäre nicht weiter ansteigt, sondern endlich beginnt zu sinken. Dann kommt das Thema 2, das ist das Thema Klimaanpassung oder auch Adaptation. Da ist die Tatsache inzwischen die, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir uns, ich nenne das immer gerne, im Schlamassel einrichten. Also wie begegnen wir der Tatsache, dass der Klimawandel inzwischen da ist und da im Grunde Notwendigkeiten da sind, sich an diesen Klimawandel anzupassen. Ein Stichwort, da werden Deiche erhöht, und das ist nur ein kleines Beispiel. Das dritte Thema, was zum ersten Mal die Präsenz bekommen hat, dieses Mal große Präsenz bekommen hat, ist das Thema Verluste und Schäden, im Englischen Loss and Damage. Und da sind wir letztlich aus Investorensicht, aus Sicht der Kapitalmärkte eben wirklich bei dem Thema von Risiken, die sich inzwischen materialisiert haben, also tatsächlich physikalische Risiken, Extremwetter, Dürren, die natürlich weltweite Phänomene sind und eben in den Entwicklungsländern besonders dramatisch sind. In Summe, was hat der globale Süden gesagt? Es geht darum, dass pro Jahr Billionen von Euro benötigt werden. Wenn man jetzt schaut, was ist aus alledem geworden? Wie sind die Ergebnisse gewesen? Am letzten Wochenende, die COP wurde ja verlängert, dann ist das Ergebnis, das am positivsten hervorgehoben wurde, dass Herr Kruse hatte es erwähnt, ein Fonds eingerichtet werden soll, und zwar für das Thema Loss und Damage, also für das dritte Thema, das ich gerade angesprochen hatte, und zwar für die besonders gefährdeten Entwicklungsländer. Problem bei der Sache, es ist nicht bekannt, wer wann wie viel einzahlen wird. Und das wurde auch gerade angedeutet, China ist nicht dabei. Genauso ist es, China hat gesagt, wir sind nicht dabei, mit der Begründung, und auch das sollte man wissen, wir sind selber ein Entwicklungsland. Und das ist nun auch eine der Tatsachen, die sehr, sehr weitreichende Folgen hat. Zum Beispiel die, dass China Paris-Vertrag konform seine Emissionen in den nächsten Jahren noch weiter erhöhen darf. Also das ist der Grund, warum China nicht dabei ist. Es hat selber den Status Entwicklungsland. Ein zweites Ergebnis, das erzielt wurde, es wurde zumindest auf dem Papier, auf dem 1,5-Grad-Ziel festgehalten, was völlig fehlt, ist ein entsprechender Fahrplan, wie gedenken wir denn die entsprechenden Treibhausgasemissionen wirklich zu erzielen. Also das Thema Klimaschutz, um das es hier geht, da liegt einiges sehr im Argen. Ergebnis Nummer drei, das auch nochmal vor dem Hintergrund jetzt hier einer Zuhörerschaft von Investoren interessant ist, was fehlt, ist im Grunde ein Ausstieg aus den fossilen Energien. Das wurde gerade nicht in die Abschlusserklärung aufgenommen. Das ist etwas, was völlig gegen das übliche Narrativ läuft, sowohl auf UN-Ebene wie auf EU-Ebene wie auch in Deutschland. Wir müssen aus den fossilen Energien aussteigen, und das ist dann die Lösung, und wir gehen alleine in Richtung der erneuerbaren Energien. Stattdessen findet man im Grunde weichere Aussagen in dieser Abschlusserklärung, die da lauten, wir lassen letztlich nur Kohle auslaufen, wo es keine CO2-Abscheidung und keine Speicherung von CO2 gibt. Außerdem wird davon gesprochen, dass emissionsarme und erneuerbare Energien ausgebaut werden. Das heißt, da wird im Grunde eröffnet letztlich eine Perspektive für mehr. Das allgemeine Fazit zur COP, und das ist sehr, sehr einfach, es ist am Ende ernüchternd, was bei solchen Veranstaltungen herumkommt. Wenn man es zum Beispiel auf das Thema Geld nochmal betrifft, die Entwicklungsländer, ich hatte es gesagt, forderten Billionen, zugesagt wurden überschaubare Milliardenbeträge von den Industrieländern. Für diejenigen, die sich mit Zahlen auskennen, ist die Aussage wahrscheinlich überflüssig. Trotzdem sei es hier nochmal gesagt, es geht letztlich um einen Faktor 1000, der da fehlt. am Ende stellt man fest, an dieser Stelle und auch an vielen anderen, wenn man sich G20 und G7-Treffen anschaut, am Ende wird die Politik die Herausforderung Klimawandel alleine niemals lösen können. Und ich erwähne hier aufgrund der Kürze der Zeit nur schlagwortartig das Dilemma der Globalisierung als Begründung. Und was folgt daraus? Es folgt am Ende, dass der Privatsektor massiv gefordert ist und dass letztlich private finanzielle Mittel in gigantischer Höhe erforderlich sind, wenn wir denn die Herausforderung Klimawandel bewältigen wollen. Jetzt wird das Ganze nochmal komplexer, herausfordernder. Das Thema Klimaschutz ist ja nur eines von 17 UN-Nachhaltigkeitszielen. Sie sehen das hier eingerahmt als Ziel 13 und aufs Engste damit verkoppelt, das wissen wir auch alle, ist das Thema der Energie, ist die Frage des Energiesystems. Wir wollen, während wir Klimaschutz betreiben, weiterhin bezahlbare Energie haben. Wir brauchen außerdem vor allem als Industrieland letztlich ein stabiles Energiesystem, nicht ein volatiles. Wir brauchen eine hohe Versorgungssicherheit. Und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass das alles gemeinsam gelingt, das lernen wir gerade in Deutschland und Europa wirklich sehr gut. Das sind zwei Themen. Insgesamt betten sich diese beiden Themen ein in das große Versprechen einer nachhaltigen Entwicklung, das da besagt, es soll uns weltweit gelingen, dass wir nachholende wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen, sprich, dass wir weltweit die Grundbedürfnisse aller Menschen erfüllen und das wiederum in Kombination mit Umwelt- und Klimaschutz. Und diese Gleichzeitigkeit ist am Ende der Kern des Themas Nachhaltigkeit, der leider an so vielen, vielen Stellen vergessen wird. Wenn man das alles im Kopf hat, versteht man im Grunde sehr, sehr gut, warum genau die Fragen, die ich vorher geschildert hatte, wer unterstützt die Entwicklungsländer, wer finanziert, dass das die zentralen Fragen sind auf einer Klimakonferenz, wo sich die Staaten der Welt treffen. Wenn man das alles weiß und wenn man jetzt versucht zumindest in Richtung von Lösungen zu denken, wie wäre vielleicht das Thema Klimaschutz noch zu bewältigen, dann ist ganz, ganz sicher ein zentrales Element letztlich ein weltweites klimaneutrales Energiesystem. Und Sie sehen jetzt hier auf der Folie letztlich Bausteine eines solchen Energiesystems. Manche Bausteine sind ausradiert. Am Ende die Kernbotschaft dieser Folie lautet, wir sollten unbedingt das Thema Technologie offen angehen. Weitaus technologieoffener, als es das aktuelle Narrativ aktuell ist, von EU, von UN, von Deutschland, alleine erneuerbare Energien. Sondern wir müssen viel breiter an das Thema herangehen und dürfen am Ende froh sein, wenn es gelingt, unter Nutzung all der hier dargestellten Bausteine eine Lösung zu finden. Nochmal zurück zum Thema Energie, fossile Energien. Wir sind ja heute in einer Situation, wo 80% der genutzten Energie fossilen Ursprungs ist und es ist in keinster Weise zu erwarten, dass es gelingt, diese in dem angebrachten oder in dem notwendigen Zeitraum aus der Welt zu schaffen. Heißt, wir brauchen eine Lösung mit den Fossilen. Und genau das schimmert ja in der Abschlusserklärung, auf die ich zuvor eingegangen war, durch. Wir brauchen letztlich Kohle mit CO2-Abscheidung, also letztlich einen Weg, die Fossilen grün zu machen, wenn man es so nennen möchte. Und in dem Kontext spielt das Thema Carbon Capture, Storage auf der einen Seite, aber auch Usage, was zu weiteren Energieträgern, synthetischen Energieträgern führen kann, eine wichtige, wichtige Rolle. Das Thema hat aber nicht die Präsenz in der allgemeinen Debatte, die es haben sollte. Also ein großes Element einer Lösung, das klimaneutrale Energiesystem, das unbedingt Technologieoffenheit erfordert. Ein weiterer Lösungsbaustein, auch für Investoren interessant, sind sicherlich die naturbasierten Lösungen, also sprich Lösungen, wo man sich zunutze macht, dass die Natur ein CO2-Speicher ist. Da ist das Potenzial, wirklich 10 Milliarden Tonnen CO2 zu binden. Und das Ganze in verschiedenen Projektkategorien, da geht es natürlich um das Thema Regenwalderhalt, es geht aber auch um Themen, in denen potenziell Wertschöpfung steckt. Im Bereich Landwirtschaft und im Bereich Forstwirtschaft, da sind Wiederaufforstung, Agroforst, Verbesserung von Böden, um letztlich auf heute degradierten Böden wieder Wertschöpfung zu ermöglichen und in diesen Böden CO2 zu speichern. Also das ist ein weiteres großes Feld, mit dem man sich jetzt ausführlicher beschäftigen könnte. Letzte Seite von mir. Die Frage, die Sie wahrscheinlich interessiert, kann man mit alledem Geld verdienen? Und was ich hier auf der Folie notiert habe, sind lediglich Gedankenanstöße, zu denen man jeweils noch sehr, sehr viel mehr sagen könnte. Was eine Tatsache ist, dass die Welt dringend weitere Wertschöpfung benötigt, alleine weil die Weltbevölkerung bis 2050 noch einmal um 25% anwachsen wird. Wir haben irgendwann im Laufe der letzten Woche die 8 Milliarden Grenze überschritten und bis 2050 werden daraus 10 Milliarden geworden sein. Das übersetzt sich rein exemplarisch letztlich in Phänomene wie dem hier genannten. Es gibt von UN-Seite Schätzungen, dass die Hälfte der in 2050 benötigten Infrastruktur heute noch nicht existiert. Heißt, da muss gebaut werden ohne Ende. Dann ein weiteres Thema, wo man im Moment sehr, sehr viel Geld verdienen kann, ist im Umfeld der staatlichen Klimasubventionen. Und ich nenne exemplarisch den Green New Deal Fit for 55. Das allerdings in einem sehr, sehr engen Lösungsrahmen. Ich gehe davon aus, dass Sie das alle wissen. Also letztlich in einem Korsett, das den Raum von Möglichkeiten wirklich sehr, sehr klein macht. Und ich nenne exemplarisch im Grunde die Anforderungen an grünen Wasserstoff. Die erneuerbare Energie muss neue erneuerbare Energie sein, sie muss in einem gewissen Abstand zum Elektrolyseur stehen und all solche Themen machen letztlich ein ohnehin schon herausforderndes Thema noch komplizierter. Wenn man jetzt hingeht und den Lösungsraum erweitert und die Welt denkt da breiter als Europa an mancher Stelle, wenn man also mitdenkt, das Thema CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage, wenn man mitdenkt in globaler Dimension die gerade erwähnten Nature-Based Solutions, besteht letztlich die Chance auf der einen Seite wesentlich kosteneffizientere Maßnahmen und auch CO2-effizientere Maßnahmen und letztlich auch auf wirklich neue Wertschöpfung. Hierzu auch ein Beispiel. Es gibt eine Aussage der Briten, die sich mit dem Thema Nicht-EU-Mitglied inzwischen, mit der Frage beschäftigen, Carbon Capture, Utilization and Storage und letztlich erwarten, dass sie mit dem Speichern von CO2 in den alten Gasfeldern mehr Geld verdienen werden als zuvor mit der Förderung des Erdgases aus diesen Feldern. Dann seien hier auch nochmal erwähnt die naturbasierten Lösungen. Das ist interessanterweise ein Bereich, in dem es gelingt, die beiden großen Anliegen der Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Und zwar auf der einen Seite den Umwelt- und den Klimaschutz und die Wertschöpfung. Ich sprach ja gerade letztlich von Landwirtschaft, auch von Forstwirtschaft, die Restaurierung degradierter Flächen hier als ein Beispiel. Bei alledem sollte man, denke ich, nicht vergessen, dass wenn wir länger nichts tun oder nicht ausreichend tun im Bereich des Klimaschutzes, umso mehr Maßnahmen werden notwendig sein, die letztlich von einem Typ Feuerwehreinsatz sind. Also im Kontext des Bereiches Loss and Damage zum Beispiel. Und ich denke, dass jedem klar ist, dass man mit Feuerwehreinsätzen zunächst mal kein Geld verdient, sondern einzig und alleine Kosten verursacht. Und das sollte doch Argument genug sein, dass man versucht, letztlich das Thema Klimaschutz in all seiner Komplexität wirklich in Breite anzugehen und letztlich zu schauen, wie kanalisieren wir die finanziellen Mittel, die wir dringend brauchen, die privaten, letztlich auf effiziente Weise dorthin, wo wirklich die großen Hebel sind, an der CO2-Schraube zu drehen. So viel von meiner Seite als Input und ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Das fand ich super interessant. Gerade diese letzte Seite, da würde ich ganz gerne anknüpfen. Ich meine, Sie führen ja hier zahlreiche Lösungen eigentlich auf, wo man Geld sparen kann, aber auch Geld verdienen kann. Also warum werden diese Lösungen nicht in breiteren Ausmaß umgesetzt? Was steht da im Weg? Sind es die Regierungen? Und was halten Sie vielleicht auch von der deutschen Regierung in diesem Sinne? Sind Sie offen für solche Lösungen oder wo hakt es eigentlich?
Ja, Also es hakt meines Erachtens sehr auf der politischen Seite. Die Rahmenbedingungen letztlich für, gerade für internationalen Klimaschutz sind im Grunde alles andere als förderlich im Moment. Und die Frage hin auf die deutsche Regierung, wenn ich das so sagen darf, die denkt das Thema Klimaschutz primär als nationales Thema. Und Mittel, die ausgegeben werden, werden oder sollen in Deutschland ausgegeben werden. Und man sagt zwar, wenn man dann bei Klimakonferenzen ist, ja natürlich, Deutschland ist der Vorreiter. Aber das bezieht sich dann alleine auf deutsche Maßnahmen, Maßnahmen in Deutschland. Und da steckt der Gedanke dahinter, wir zeigen jetzt der Welt, wie es geht. Das führt zu unendlich hohen Energiepreisen, das wissen wir alle. Und damit ist unmittelbar klar, das kann keine Lösung für die Welt sein, wenn wir sie schon nicht bezahlen können. Und sie nur bezahlen können, wenn im Hintergrund die Gelddruckmaschine läuft, das sind all die staatlichen Subventionen, die ich gerade ansprach, dann kann das keine Lösung für die Welt sein und dann ist es nichts, was sich rechnet. Also ja, da ist im Grunde meiner Meinung nach auf der politischen Seite die eine oder andere Frage offen.
Vielen Dank. Ich meine, jetzt haben wir eine rot-grüne Regierung. Sehen Sie jetzt eine Veränderung in der politischen Landschaft in Deutschland, weil die Grünen jetzt auch an die Macht gekommen sind? Gibt es da eine Trendwende oder wie ist Ihr Eindruck?
Meine ehrliche Antwort darauf lautet nein. Ich sehe keine Trendwende. Ich erhoffe mir, dass die Opposition letztlich genau diese Punkte möglichst zeitnah ins Feld führen wird, denn ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Menge wirklich rationale Argumente gibt, die letztlich eine Veränderung des Kurses nach sich ziehen würden. Die habe ich bisher aber auch aus der Opposition nicht in dieser Deutlichkeit gehört.
Die Lösungen, die Sie vorschlagen, beziehungsweise ich fand dieses Schaubild auch ganz interessant, vielleicht könnten wir auch kurz darauf zurückgehen. Ich meine, die Lösungen, die Nature-Based Solutions und so weiter und so fort. Ich meine, die einen Kritikpunkt, den man häufig hört im Rahmen von den erneuerbaren Energien, ist halt die Beständigkeit, also dass die nicht beständig produziert werden können, diese neue erneuerbare Energien. Sehen Sie da eine Lösung?
Unbedingt. Also das ist ja gerade die Herausforderung, die ich gerade auch nur angerissen hatte. Die erneuerbaren Energien, insbesondere die neuen erneuerbaren Sonne und Wind, haben ja das Problem, dass sie extrem volatil sind. Und man stellt fest, je höher der Anteil neuer erneuerbaren Energien wird, umso schwieriger wird es, das Energiesystem wirklich stabil zu halten. Wir hatten in der Vergangenheit letztlich die Lösung Gas und auch Kohle letztlich als stabilisierendes Element, letztlich diese grundlastfähigen Energien. Und es zeichnet sich unmittelbar ab, dass es das auch in Zukunft natürlich brauchen wird. Im Moment wird diskutiert, wir machen das dann mit dem grünen Wasserstoff, ja, der extrem teuer und letztlich als Champagner der Energiewende ja auch bekannt ist. Das ist letztlich auch ein völlig ineffizienter Weg und auch im Kontext Stabilisierung des Energiesystems, wir werden die Fossilen nach meiner Meinung eine Rolle spielen müssen. Mit Carbon Capture natürlich, dass Sie das richtig verstehen. Also letztlich fossile Energien kombiniert mit Carbon Capture natürlich eine Lösung, die am Ende dazu führt, dass kein weiteres CO2 in die Atmosphäre gelangt.
Danke schön. Vielleicht eine leicht zynische Frage. Sie haben ja über China gesprochen. Ich meine, wenn China nicht mitmacht, als einer der absolut größten Nationen weltweit, welche Chancen haben wir dann überhaupt, unsere Ziele zu erreichen?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. China ist ja alleine für 30% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Und auch da bin ich der Überzeugung, dass und China ist eines der Länder, das im Grunde darauf pocht, wir behalten im Spiel Kohle mit CO2-Abscheidung. Wenn die Welt das Thema anders angehen würde und wenn letztlich Finanzströme anders gelenkt würden und wirklich nach Effizienz des Mitteleinsatzes geachtet würde, würden auch im Grunde aus den klassischen Industrieländern Geldmittel nach China wandern und da letztlich die Kohlekraftwerke klimaneutral machen. So dieses, das muss ins Spiel. China ist im Grunde definitiv ein problematischer Fall, aber auch da ohne Kooperation wird das nicht gehen und ohne Suche nach den besten Lösungen, die Welt als Spielfeld inklusive China wird es nicht geben.
Ja, sehe ich genauso. Vielen, vielen Dank. Ich würde ganz gerne kurz zu dieser Folie zurückgehen mit Ihren Punkten. Was ich ganz spannend finde, ist das Thema Infrastruktur. Sie haben das ja leicht angerissen. Ich meine, können Sie da, ich meine, das ist ja Wahnsinn, die Hälfte der in 2050 benötigten Infrastruktur existiert heute noch nicht. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele geben, dass man ein Gefühl für bekommt, was sind das überhaupt für Infrastrukturprojekte, die da finanziert werden müssen?
Ja, das ist am Ende alles. Das sind Gebäude in riesiger Zahl, das sind Flughäfen, das sind Straßen, das ist ein Wassersystem, das ist letztlich alles das, was es irgendwie, wenn man nur an Afrika denkt, da ist ein gigantischer Bedarf. Und am Ende erfordert das riesige Mengen von nochmal Stahl, Beton, Zement. Also am Ende wieder alle die Dinge, die im Grunde mit hohen CO2-Bilanzen einhergehen. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, wie bekommen wir den Stahl, wie bekommen wir den Zement, wie bekommen wir all das klimaneutral hin. Aber darum geht es letztlich, Infrastruktur in jeglicher Form. Und es gibt im Grunde auch, das ist Bill Gates hat das im Grunde so mal anschaulich gemacht, es wird in den nächsten 30 Jahren bis 2050 400 Mal New York gebaut werden müssen. Ja, um das deutlich zu machen. Also all die Menschen, die da untergebracht werden vor dem Hintergrund. Ja, alle, für alle diese Menschen soll ein gutes Leben, in Anführungsstrichen, sollen wenigstens die Grundbedürfnisse erfüllt sein. Dann hat das unter anderem auch mit dem Thema Wohnen oder Housing letztlich zu tun. Und das ist, worum es geht. Die Städte, vielleicht noch ein Gedanke. Wenn man sich anschaut, wie ist das Städtewachstum prognostiziert, dann wird es im Grunde bis zum Ende dieses Jahrhunderts, ja, das werden wir alle nicht erleben, aber dahin laufen die Prognosen, wird es in Afrika Städte geben mit 80 Millionen Einwohnern. Das heißt im Grunde Deutschland in einer Stadt. So, und dafür braucht es eben die Infrastruktur, auf die ich hier angesprochen habe.
Vielen Dank. Ich möchte ganz gerne mit einem Blick in die Zukunft diesen Call beenden. Was wünschen Sie sich von COP28? Sowohl was die Agenda angeht, als auch das Ergebnis.
Ich würde mir wünschen, Realismus. Von Anfang an, ich würde mir wünschen, ein Eingeständnis der Politik in aller Deutlichkeit, wir können das Problem alleine nicht lösen, wir wissen das, das fehlt bis heute. Da gibt es einzelne Ausnahmen, es gibt den, wenn ich den hier namentlich erwähnen darf, Dr. Gerd Müller, ehemals Entwicklungsminister, jetzt UNIDO-Generaldirektor, der das im Grunde mehrfach in aller Deutlichkeit gesagt hat und vor dem Hintergrund auch entsprechende Multiakteurspartnerschaften ins Leben gerufen hat. Also ich wünsche mir die Ehrlichkeit. Und dann wünsche ich mir ein förderliches Umfeld für Investoren, für private Geldgeber, letztlich diese fehlenden Mittel aufzubringen und sinnvoll, effizient einzusetzen. Das ist, was ich mir wünschen würde.
Das klingt doch ganz gut. Vielen, vielen Dank. Ja, damit möchte ich mich für heute bedanken, liebe Frau Professor Dr. Herlin. Das war wahnsinnig spannend. Vielen Dank für Ihre Einsichten, Ihre Ausführungen zum Thema COP27, aber auch für die Lösungen, die Sie hier auf diese Seite ausgeführt haben. Ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir eben Lösungen für den Klimawandel finden. Diese Lösungen werden ja häufig nicht von Staaten produziert, sondern eben von Unternehmen. Und in Unternehmen kann man immer investieren. Insofern passt das Thema für uns ja in diesem Kreise extrem gut. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei dir, Thomas Kruse. Vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn wir Sie am 8.12. nochmal in diesem Format sehen. Das ist der nächste CIO-Outlook und es geht um unsere Aussichten für das Jahr 2023 zusammen mit Professor Michael Heise. Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Herzlichen Dank und viele Grüße aus Frankfurt.